ARD.
Die Terrororganisation Hamas hat 6 weitere israelische Geiseln freigelassen.
Im Libanon veranstaltet die Hisbollah eine Trauerfeier für ihren getöteten Anführer Hassan Nasrallah.
Die USA bringen eine eigene Ukraine-Resolution bei der UNO ein.
Verteidigungsminister Pistorius warnt vor einer Unterwerfung der EU.
Die NATO plant eine Pipeline quer durch Deutschland.
Und der Generalinspekteur der Bundeswehr Breuer ist zu Besuch in Kiew.
Hallo, ich bin Tarek Yusbashi.
Mein Name ist Johannes Zuber.
Und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ja, und wir schauen zuerst auf Israel und Gaza. Da hat die Hamas heute 6 weitere Geiseln freigelassen und an Israel übergeben.
3 von ihnen, die waren bei dem Angriff am 7. Oktober auf ein Musikfestival entführt worden. Die anderen, die waren schon seit vielen Jahren in der Gewalt der Hamas. 5 der Geiseln wurden wieder bei einer großen öffentlichen Inszenierung übergeben. Da mussten sie auf der Bühne ihren Entführern danken, bevor sie freikamen. Der 6., der wurde nicht öffentlich übergeben, offenbar weil sein Gesundheitszustand nicht zugelassen hat. Es könnte aber auch eine andere Erklärung geben. Al Jazeera sagt, dass es daran liegt, dass er Araber ist.
Die 6 Männer sind vorerst die letzten lebenden Geiseln, die an Israel übergeben werden. Nächste Woche sollen noch 4 Leichen übergeben werden. Im Gegenzug soll Israel nach palästinensischen Angaben gut 600 inhaftierte Palästinenser freilassen. Damit ist dann die erste Phase des Abkommens zwischen Israel und der Hamas beendet.
Was mit den restlichen Geiseln passiert, das ist deshalb noch nicht geklärt. Insgesamt sollen sich noch etwa 60 Menschen in der Gewalt der Hamas befinden. Die Hälfte von ihnen soll noch am Leben sein und die Hamas hat schon angekündigt, dass sie die nur freilassen will, wenn im Gegenzug Israel einer dauerhaften Waffenruhe zustimmt und sich komplett aus dem Gazastreifen zurückzieht.
Vor der Übergabe heute waren die Spannungen zwischen Israel und der Hamas wieder gestiegen, weil die Hamas eine falsche Frauenleiche übergeben hatte.
Ja, eigentlich sollte die Leiche der Deutsch-Israelin Shiri Bibas übergeben werden. Das ist eine junge Mutter, die zusammen mit ihren 2 kleinen Söhnen entführt worden war. Stattdessen hat die Hamas aber die Leiche einer anderen Frau übergeben. Offenbar ist da ein Fehler passiert. In der Nacht hat die Terrororganisation dann die richtige Leiche übergeben.
Und dann schauen wir noch auf die 2. Seite des Konflikts im Nahen Osten, nämlich in den Libanon. Da plant die Hisbollah für morgen eine Trauerfeier für ihren langjährigen Anführer Hassan Nasrallah, knapp 5 Monate nach dessen Tod.
Die Hisbollah hatte sich lange nicht getraut, so eine öffentliche Trauerfeier abzuhalten, offenbar aus Angst, dass sie dadurch zur Zielscheibe für ein israelisches Bombardement werden könnte. Inzwischen, da gilt die Hisbollah als militärisch und politisch geschwächt. Mit dieser großen Trauerfeier will sie jetzt deutlich machen, es gibt sie noch. Das berichtet unser Korrespondent Moritz Behrendt aus Beirut.
Millionen? Heute Millionen?
Okay. Zumindest etwas Geld lässt sich mit dem Toten noch verdienen. Khadija verkauft Sticker mit dem Konterfei von Hassan Nasrallah, Tassen und leicht verkitschte Bilder, auf denen der langjährige Hisbollah-Anführer gütig lächelt. Das Geschäft läuft gut, auch wenn Khadija sagt, ums Geld geht es ihr nicht. Wir betreiben hier keinen Handel, ganz im Gegenteil. Wir möchten, dass Nasrallah in jedem Haus und auf der ganzen Welt präsent ist, so wie er in unseren Herzen lebt. Auch Ria kauft sich ein Nasrallah-Bild. Die 30-Jährige mit offenen Haaren und Prada-Sonnenbrille sagt, politisch lag sie selten auf einer Linie mit Nasrallah, aber seine Haltung gegenüber Israel habe ihr imponiert. Als Person hat er sich gegen eine Macht gestellt, gegen die sich sonst niemand zu stellen wagte. Und unabhängig davon, was am Ende das Ergebnis war, wir sind stolz darauf, dass er als Märtyrer gefallen ist. Er ist wirklich eine Legende. Fast 5 Monate ist es her, dass die israelische Armee Nasrallah getötet hat. Mit tonnenschweren Bomben, um sicherzugehen, dass er in seinem unterirdischen Bunker in einem Vorort von Beirut keine Überlebenschance hat. Die von Nasrallah angeführte Schiitenmiliz hatte im Oktober 2023 einen weiteren Krieg mit Israel angezettelt, nach eigenen Aussagen, um sich solidarisch mit den Palästinensern im Gazastreifen zu zeigen. Allerdings hatten nur wenige im Libanon und vermutlich auch Nasrallah selbst nicht damit gerechnet, wie massiv Israel zurückschlagen würde. Der Krieg war vernichtend für die Hisbollah, sagt der Politikwissenschaftler Sami Nader von der amerikanischen Universität Beirut. 80% ihrer militärischen Fähigkeiten wurden zerstört und vor allem wurde die Hisbollah enthauptet, ihre Führungsschicht ausgeschaltet. Und dann ist auch noch ihr Rückhalt in Syrien, das Assad-Regime, zusammengebrochen. Militärisch ist die Miliz heute isoliert. Das heißt aber nicht, so Nader, dass die Hisbollah von der politischen Landkarte verschwunden sei. Und genau das solle auf der öffentlichen Trauerfeier vermittelt werden. Es wird eine Machtdemonstration, um zu zeigen, wir sind immer noch stark, wir sind immer noch da und eine politische Kraft mit viel Rückhalt im
Libanon.
Beobachter rechnen damit, dass bis zu 100.000 Menschen zu der Trauerfeier in einem Stadion im Süden Beiruts kommen werden. Straßen werden weiträumig gesperrt und auch am Flughafen der libanesischen Hauptstadt wird sicherheitshalber für mehrere Stunden der Betrieb ausgesetzt.
Das war ein Bericht von Moritz Behrendt aus Beirut.
Und wir kommen zur Ukraine. Am Montag, da ist es jetzt 3 Jahre her, dass Russland das Land überfallen hat. Und mit Blick auf diesen Jahrestag haben die EU und die Ukraine eine Resolutionsvorlage bei den Vereinten Nationen eingebracht, über die dann am Montag die UN-Vollversammlung abstimmen soll. Darin wird unter anderem der sofortige Rückzug aller russischen Truppen aus der Ukraine gefordert. Und bisher war es üblich, dass sich die USA und die EU bei UNO-Resolutionen miteinander abgestimmt haben, aber diesmal ist alles anders.
Ja, die Kehrtwende der US-Regierung, die ist jetzt auch bei den Vereinten Nationen angekommen. Die Trump-Regierung hat nämlich einen eigenen Entwurf eingereicht und der steht damit in direkter Konkurrenz zu dem Vorschlag der Europäer und der Ukrainer. Der Text der Amerikaner, der ist eher kurz und auch das ist neu, sehr russlandfreundlich. Dementsprechend liest er sich auch, das berichtet Martin Gansermeier aus New York.
Weder wird Russland als Aggressor genannt, noch ein Rückzug russischer Truppen aus der Ukraine gefordert. Stattdessen wird ein rasches Ende des Konflikts in der Ukraine angemahnt und der Verlust von Menschenleben bedauert. Während sich die Botschafter der EU-Staaten zu einer Krisensitzung trafen, lobte der russische UN-Botschafter die amerikanische Resolution als guten Schritt und regte an, im Text noch die Beseitigung der Wurzeln des Krieges zu ergänzen, womit gemeint ist, die Ukraine darf nicht in die NATO. Die Abstimmung in der UN-Generalversammlung am Montag wird spannend. Trumps Wende in der Ukraine-Politik wirkt sich dann erstmals bei den Vereinten Nationen aus. Die USA, Russland und China rücken aufeinander zu, zu Lasten der Ukraine und der EU-Staaten. Der langjährige UN-Beobachter Richard Gowan sagte, die amerikanische Resolution wirke wie ein Verrat an Kiew und ein Seitenhieb auf die EU. Außerdem würden zentrale Prinzipien des Völkerrechts missachtet.
Ja, wie soll die EU also umgehen mit der neuen Regierung in Washington? Sollte man weiterhin versuchen, sich mit Donald Trump abzustimmen oder ist es jetzt besser, Stopp zu sagen und eine von den USA unabhängige europäische Position zu vertreten? So ganz einig scheint man sich da ja nicht zu sein.
Zumindest, wenn man dem deutschen Verteidigungsminister Pistorius zuhört. Der hat gestern gesagt, dass die USA zwar recht mit der Kritik hätten, dass die Europäer in den vergangenen Jahren zu wenig für ihre Verteidigung getan haben, aber er hat auch vor zu viel Anbiederung an die USA gewarnt. Und damit meint er wahrscheinlich mehrere Washington-Reisen, etwa von Frankreichs Präsident Macron oder Polens Ministerpräsident Tusk. Auch der britische Premier Starmer will dahin reisen. Die Wortwahl von Pistorius, die war jedenfalls ziemlich deutlich, berichtet Georg Schwarte aus Berlin.
Es gehe nicht darum, wer jetzt der beliebteste Musterschüler Donald Trumps sei, sondern darum, jede Unterwerfung, aber auch jede unnötige Eskalation zu unterlassen. Zuletzt hatte der US-Vizepräsident J.D. Vance Deutschland erneut massiv kritisiert und eine weitere militärische Unterstützung der Amerikaner Deutschlands mit der angeblich bedrohten Meinungsfreiheit hierzulande in Verbindung gebracht. Verteidigungsminister Pistorius wiederum sagte am Abend, er lasse sich gerade von einer US-Regierung nichts sagen, die Nachrichtenagenturen den Zutritt ins Weiße Haus verweigere, nur weil sie, so Pistorius wörtlich, sich weigern, das bekloppte Wording des Präsidenten zu übernehmen. Hintergrund ist Trumps Anordnung, den Golf von Mexiko künftig Golf von Amerika zu nennen.
Markige Worte also vom deutschen Verteidigungsminister. Ist das jetzt nur Wahlkampf oder woher kommt das neue, ja, Selbstbewusstsein gegenüber dem einstigen Partner USA?
Das ist nicht so leicht zu sagen. Manche Verteidigungsexperten meinen jedenfalls, dass die Vereinigten Staaten ihre Militärbasen in Deutschland wegen ihrer eigenen Sicherheitsinteressen dringend brauchen und da nicht darauf verzichten können. Rammstein ist da ein Beispiel. Das ist ein sehr wichtiges Drehkreuz für die Amerikaner. Und auch für die NATO ist Deutschland wichtig. Der Spiegel, der berichtet heute zum Beispiel, dass das Militärbündnis ein Pipeline-System mitten durch Deutschland nach Polen und Tschechien ausbauen will. Damit soll die schnelle Lieferung von Kerosin für Kampfflugzeuge sichergestellt werden. Denn das bestehende Pipeline-System, das stammt noch aus Zeiten des Kalten Krieges und könnte demnach bei einer schnellen Verlegung von Kräften an die Ostgrenze zu erheblichen Problemen bei der Treibstoffversorgung führen. Boris Pistorius, der sagt, dass Deutschland sich an dem Bau mit 3,5 Milliarden Euro beteiligen werde und die Pipeline soll, wie gesagt, mitten durch Deutschland verlaufen.
Gestern hat Bundeskanzler Scholz ja auch noch mal demonstrativ mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj telefoniert und ihm auch weiterhin Solidarität und Unterstützung zugesichert. Auch das sicher eine Geste als Reaktion auf den Kurswechsel der USA. Heute kam dann die Meldung, dass der Generalinspekteur der Bundeswehr Breuer nach Kiew gereist ist. Warum?
Ja, wie meistens, wenn Politiker nach Kiew reisen, dann geht es darum, dem Land Unterstützung zuzusichern. Deswegen hat er bei einem Treffen mit dem ukrainischen Oberbefehlshaber Syrskyj auch gesagt, die Ukraine kämpft, sie kämpft für unsere Freiheit. Breuer ist dann noch informiert worden, unter anderem über die Lage an der Front und darüber, was die Streitkräfte noch so brauchen an Waffen, Munition, Ausbildung, an militärischer Spezialausrüstung und so weiter.
Und apropos, wie ist die Lage im Moment an der Front?
Da ist es aus ukrainischer Sicht offenbar nicht besonders gut im Moment. Russland hat nach eigenen Angaben 3 Angriffe ukrainischer Streitkräfte in der Region Kursk, also im Westen Russlands, abgewehrt. Gleichzeitig soll ein Dorf in der Region Luhansk von russischen Truppen eingenommen worden sein. Und bei einem Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew, da hat es nach Behördenangaben wieder einen Toten gegeben.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei mir im Studio war heute Johannes Zuber aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.